Liturgie. Unter diesem Begriff versteht man religionsübergreifend Zeremonien und Riten innerhalb des Gottesdienstes. In der Liturgie spiegelt sich sichtbar der gelebte Glaube einer Religion wider. Schaut man auf den christlichen Gottesdienst, so scheint sich dieser gegenwärtig in einer Krise zu befinden, denn unsere Kirchen hierzulande werden immer leerer. Brauchen wir da neue Aufbrüche oder helfen da auch neue Konzepte nichts? Über die Liturgie kann man viel sprechen und das mache ich heute jetzt mit Professor Dr. Alexander Sabaschinski. Er ist seit 2006 Liturgiereferent des Erzbistums Köln und lehrt an mehreren Hochschulen Liturgiewissenschaft. Herr Professor Sabaschinski, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo, grüß Gott.
Fangen wir mal bei Ihnen persönlich an. Was hat dazu geführt, dass die Liturgie für Sie in das Zentrum Ihres Interesses geraten ist?
Ja, da gibt es tatsächlich einen biografischen Anknüpfungspunkt. Ich habe nach der Schule mehrere Jahre bei den Zisterziensern gelebt und dadurch war zwangsläufig die Liturgie mehrfach am Tag über Jahre hinweg ganz zentral in meinem Lebensablauf platziert, also sprich durch das Stundengebet, die tägliche Messfeier. Und als ich mich dann tatsächlich noch im Rahmen der Ordenszeit für das Theologiestudium entschieden hatte, hatte ich natürlich die Chance, das, was ich erlebt habe, jetzt auch zu bedenken. Also dieser Übergang, der Schritt von der Liturgie zur Liturgiewissenschaft, das hat mich schon im Studium gereizt und ich hatte hinterher das Glück, das Geschenk, dass ich das dann also auch beruflich diesen Faden aufgreifen konnte über das Deutsche Liturgische Institut in Trier und der Weg hat mich dann letztendlich hier ins Erzbistum geführt.
Das heißt, Sie waren also richtig Mönch eine Weile und haben dann auch in der Liturgie, hatten Sie da auch bestimmte Aufgaben übernommen?
Ja, das rotiert ja in so einem Kloster durch, die verschiedenen Aufgaben mit Vorsänger und wer welche Dienste hat, mit Kerzen anzünden und so weiter, ministrieren. Ja, ja, klar, das ist ja das Schöne dort gewesen, dass gerade die Liturgie, wenn man da als Mönch, als Ordensmann da beteiligt ist, so einen Erlebnischarakter hat. Man ist ja mittendrin im Geschehen. Es geht damit los, man ist im Chorgestühl. In diesem Chorgestühl sitzt man nicht nur rum, sondern man steht, man setzt sich, man kniet, man verneigt sich, man dreht sich nach rechts, man dreht sich nach links. Also wirklich ein heiliges Spiel. Und es geht damit an, dass man was Eigenes anzieht. Also man ist da noch viel stärker involviert, vom Äußeren alleine meine ich jetzt schon viel stärker involviert, als vielleicht normaler Kirchgänger am Sonntag.
Und dann haben Sie aber die Seite gewechselt. Sie sind aus dem Orden raus, Sie sind kein geweihter Priester, erleben also Liturgie für gewöhnlich auf dieser Seite des Altars, also wo die Gemeinde steht, um das jetzt mal so ein bisschen plastisch zu formulieren, auch wenn es natürlich andere Modelle gibt. Aber welche Folgen hat das denn jetzt für Sie und Ihre Betrachtung auf Liturgie und Gottesdienst?
Ja, das Schöne ist, wenn man auf der Seite der Gemeinde steht, dass man sich ein bisschen mehr von der Feier mehr tragen lassen kann. Wenn man exponiert oben hinter dem Altar steht, im Blickfeld der Gemeinde. Man ist verantwortlich dafür, dass der, ich sage mal in Anführungszeichen, der Laden läuft. Mal ganz unabhängig von allen theologischen Implikationen, die so eine Vorsteherrolle noch mit sich bringt, ist man ganz anders im Fokus. Im Volk, sage ich mal, da kann man sich tragen lassen von der Feier. Wobei ich zugestehen muss, mir gelingt das immer nicht so gut. Ich habe als Liturgiereferent, als Liturgiewissenschaftler natürlich so eine gewisse, ich sage mal, professionelle Deformation. Also unschuldig Liturgie feiern, das klappt fast gar nicht mehr. Es läuft immer im Hinterkopf ein Film mit, nicht nur was bedeutet. Das ist ja eher eine Bereicherung, dass man vielleicht ein bisschen mehr weiß als der 0815-Katholik und mehr mit den Dingen noch verbinden kann. Sondern es läuft auch immer noch der zweite Film mit, so nach dem Motto, war das jetzt gut, hätte man das besser machen können. Also so ganz abschalten, sich ganz in Liturgie fallen lassen. Das ist schwer, aber das weiß ich auch von anderen Professionen, dass die in ihrem Bereich das auch noch kaum können. Also, naja, aber das, was ich da beobachte, das versuche ich dann in den seltenen Fällen, wenn ich selber mal Vorsteher in der Liturgie bin, also zum Beispiel in der Wortgottesfeier, versuche ich das halt was umzusetzen und vielleicht sogar besser zu machen.
Also so eine Art Theaterkritiker könnte man vielleicht schon fast sagen.
Ja,
macht es dann einen Unterschied, wenn Sie mit Priestern über Liturgie sprechen oder mit Laien? Merken Sie das selbst auch, wie die auf ihre Anregungen oder so weiter reagieren?
Ja, das kann man aber jetzt nicht sagen, der Priester an für sich reagiert so, sondern das hängt dann immer von der einzelnen Persönlichkeit ab. Also wenn ich es mal ganz offen sagen darf, ohne dass das hier irgendwie eine Schelte sein soll. Es gibt Priester, die sind, da merkt man gar nicht, dass man sich mit einem Priester unterhält, weil die sich gar nicht so in ihrer Rolle oder ihrer Person angegriffen fühlen, auch wenn man mal Dinge kritisch hinterfragt. Interessanterweise mache ich diese Beobachtung ganz stark in Diözesen, die eher von der Diaspora geprägt sind. Also wenn ich zum Beispiel mal für einen Kurs zum Thema Ars Celebrandi, die Kunst des Feierns, ins Bistum Hildesheim eingeladen werde, dann ist das gar kein Problem, dass ich ein Laie bin. Ich kann aber auch die andere Erfahrung machen, oder ich mache sie auch, dass sich dann jemand in seiner Rolle als Priester ganz, ganz kritisch angefragt oder was ist kritisch, also persönlich angefragt fühlt. Vor allen Dingen diejenigen, die sich natürlich stark mit dieser Rolle des liturgischen Vorstehers als Priester identifizieren. Und dann kriegt das Gespräch ganz schnell so eine Wendung: Wir unterhalten uns eigentlich nicht mehr über die Liturgie, sondern wer bin ich denn als, und dann läuft es oft darauf hinaus, auf die Frage, als Christusrepräsentant. Bis dahin die Frage, vielleicht willst du mir was wegnehmen, ja, und es können doch nicht alle, das ist so ein Zitat, das habe ich wirklich mal gehört von jemandem, es kann doch nicht nur Häuptlinge geben, es muss doch einen Indianer geben, ja, also lass mir doch mal meine Rolle als Priester. Also, aber das ist dann eher ein menschliches Problem. Aber hier im Erzbistum Köln gibt es die ganze Bandbreite und ich mache manchmal die Erfahrung, dass diejenigen, die ich mit Vorurteilen behaftet, als konservativ in eine Schublade gesteckt hatte, dass die manchmal diejenigen sind, die am meisten Freude haben, da auch nochmal Dinge, die sie selber tun, kritisch zu hinterfragen. Also, es ist auch für mich wichtig, da im Gespräch zu sein und offen zu bleiben.
Das heißt also, es menschelt da durchaus. Das ist also durchaus, wir haben ja im Erzbistum Köln also die gesamte Bandbreite. Man sagt ja so, jeder Jeck ist anders.
Ja, jetzt, definitiv.
Jetzt ist in der Reihe Liturgie und Leben ein Band mit einer Sammlung von Veröffentlichungen aus Ihrer Feder erschienen. Also grob aufgeteilt sind die Beiträge jetzt in die Themenfelder Liturgietheologie, Liturgiepastoral und Didaktik der Liturgiewissenschaft. Welche Bedeutung haben denn jetzt diese drei Felder?
Ja, das ist tatsächlich eine Schwerpunktsetzung bei mir. Weil sie für mich eine Bedeutung haben. Wäre ich jetzt eher rein theoretisch von der Liturgiewissenschaft gekommen, dann müssten da noch andere Felder auftauchen. Zum Beispiel vor allen Dingen Liturgiegeschichte. Dass das bei mir jetzt nicht so explizit in diesem Sammelband auftaucht, zeigt, dass das nicht so ein Schwerpunkt von mir ist. Und es sollte ja auch nicht einfach die Liturgiewissenschaft insgesamt abbilden, sondern so ein bisschen mein Schaffen sozusagen. Ja, und da interessiert mich zunächst einmal, und das wäre die Liturgietheologie, die da am Anfang steht, natürlich das Interesse daran, zu verstehen, was Liturgie bedeutet, wie sie gefeiert wird, was alles dahinter steckt, macht das so Sinn? Das ist eine wirklich theologisch-systematische Auseinandersetzung und dieser Bereich heißt auch eine Liturgiewissenschaft, Liturgie, Theologie. Aber dann interessiert mich immer, das sind so die zwei Beine, Standbein, Spielbein, auf denen ich mich bewege, interessiert mich immer die Umsetzung oder ich möchte fast sagen die Übersetzung. Und da gibt es halt in meinem Tätigkeitsbereich zwei Felder, in denen es um Übersetzung geht. Das eine ist, das hat sehr stark mit meiner Tätigkeit als Liturgiereferent zu tun, die Umsetzung in der Pastoral, da sind wir bei der Liturgiepastoral. Wie können wir dieses Feld des kirchlichen Handelns, das sich jetzt in Feier des Gottesdienstes ausdrückt, bestellen? Was muss da bedacht werden? Wie kann das konkret gestaltet werden? Und der große zweite Bereich der Umsetzung, Übersetzung ist, wie sage ich es dem Kinde? Also da geht es eher um meine Hochschultätigkeit. Wie kann ich das jetzt auch noch mal in meiner Lehre als Dozent oder Professor für Liturgiewissenschaft in den unterschiedlichen Hochschulen mit den unterschiedlichen Studierenden umsetzen. Und da stellen sich ganz unterschiedliche Herausforderungen. An der Universität Wuppertal sind es zum Beispiel angehende Lehrer. Die haben andere Fragen und andere Herausforderungen später als an der katholischen Hochschule NRW in Paderborn. Also der Standort für die Theologie ist in Paderborn. Das sind angehende Gemeindereferentinnen, Gemeindereferenten. Und wieder anders sieht es aus natürlich an unserer Kölner KHKT.
Kann man die Didaktik auch vielleicht einfach auch auf Mitglieder aus der Gemeinde beziehen? Also die jetzt zum Beispiel in Liturgiekursen hier im Erzbistum einfach aus reinem Interesse was fragen? Also sprich, sie erklären einer Gemeinde mal, warum im Wortgottesdienst dies oder jenes so läuft und nicht anders. Ist das auch Didaktik?
Ja, da geht es auch um Didaktik. Wobei, da ist mal ein bisschen die Frage, wie man so liturgische Bildung in den Gemeinden aufzieht. Mache ich es wirklich eher so im Sinne eines Seminars, dann wäre ich sehr, sehr eng so an dieser Hochschuldidaktik dran. Oder mache ich es eher im Hinblick auf Menschen, und mit denen habe ich in der liturgischen Fortbildung in unserem Erzbistum zu tun, die selber Liturgie feiern. Also natürlich wünsche ich mir auch, dass die Studierenden an meinen Hochschulen selber Liturgie feiern. Aber mit ihnen zu tun habe ich nicht in erster Linie als Liturgiefeiernde, sondern als Theologiebetreibende. Und das ist nochmal eine andere Perspektive auf den Gottesdienst, als wenn ich sage, wie kann ich denn selber besser und intensiver Gottesdienst mitfeiern, vielleicht konkret in meiner liturgischen Rolle. Nur dann wären wir in dem Bereich, um mal den Fachbegriff zu nennen, in dem Bereich der Mystagogie, also wie kann ich eine gute Anleitung geben, das Geheimnis des Glaubens intensiver mitzufeiern. Das ist schon die Übersetzung von Mystagogie. Aber das ist was anderes, als wissenschaftlich den Gottesdienst zu reflektieren.
Sehen Sie sich denn da eher als den Theoretiker, also den Wissenschaftler, um es mal so zu umschreiben, oder mehr eben als der Praktiker? Was ist für Sie so, wo Sie sagen, da brenne ich eigentlich mehr für?
Ich bin nicht der Praktiker, das muss ich ehrlich zugeben, wenn es jetzt darum geht, mit den Menschen in erster Linie jetzt bunte Gottesdienste zu gestalten. Also die Gottesdienstgestaltung, das ist nicht mein Schwerpunkt. Also insofern bin ich eher der Theoretiker, aber nicht nur der Theoretiker, der sich jetzt da in den schönen Luftschlössern der Abstraktionen bewegt und irgendwelche schönen liturgiewissenschaftlichen Gedanken anstellt. Mich interessiert tatsächlich dann schon auch die praktische Umsetzung in der Seelsorge, in der Pastoral mit den Menschen, aber nicht jetzt so im Sinne eines Rezepts und so muss der Gottesdienst hinterher aussehen, sondern eher zu fragen nach dem Weg. Wie kommt ihr zu einem guten Gottesdienst? Da sehe ich mich dann eher als der Wegbegleiter. Und das ist natürlich deutlich praktischer als jetzt die wissenschaftliche Reflexion.
Wenn ich jetzt so an mein Studium zurückdenke, auch so gerade so, ich sag mal, Seminare, Liturgiewissenschaft oder Ähnliches, was wir damals gelernt haben oder Ähnliches, und schaue dann wiederum in die Praxis, in die Gemeinde, was da dann läuft, was dann der, ich sag jetzt mal, Alltag ist, dann merkt man doch manchmal, dass dann doch ja Wunsch und Wirklichkeit da manchmal so ein bisschen auseinanderliegen. Ist das vielleicht auch etwas, dass die Themen der Liturgie, die jetzt Sie und andere Liturgiewissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewegen, für die Allgemeinheit jetzt gar nicht so relevant sind? Oder wird da eher ein Fachkreis von weniger Interessierten bedient und letztendlich in der Gemeinde läuft es dann wieder ganz anders? Was ist da Ihre Beobachtung?
Ja, da sind wir wieder fast bei der Frage, jeder Jack ist anders und hat auch andere Interessen. Aber mal im Ernst, also ich sag mal, die Allgemeinheit, wenn man das als gesellschaftliche Größe versteht, interessiert das natürlich nicht. Das müssen wir klar sehen. Überhaupt das Interesse für Kirche geht zurück, das Interesse für Christentum und Religion geht zurück. Die neuesten Studien belegen das auf sehr bittere Weise, zum Beispiel die sechste Kirchenmitgliederuntersuchung der evangelischen Kirche, an der sich ja die katholische Kirche bezeichnet, da schlackern einem die Ohren und da wird einem Angst und Bange. Also die Allgemeinheit interessiert es nicht. Ich muss auch leider sagen, es interessiert zu wenige innerhalb der Kirche. Und nicht, weil wir natürlich mit Berufung auf das Zweite Vatikanische Konzil immer das liturgische Fähnlein hochhalten können. Wer wollte uns da an den Karren fahren, wenn wir das tun? Das ist Quelle und Höhepunkt und so weiter. Da kann man natürlich lange drauf insistieren. Ich meine, Liturgie müsste noch aus einem anderen Grund viel stärker im Blick sein, weil das ein originärer Ort ist, an dem sich Kirche ereignet. In der Gottesdienstfeier. Also Gottesdienst ist nicht so die Deko, die im Nachhinein noch dazukommt, so das Sahnehäubchen, ja, die Garnitur, sondern Liturgie ist wirklich ein, ja, theologisch würde man sagen, ist eine Grundfunktion von Kirche, neben der Verkündigung und neben dem gelebten Glauben, der Diakonie. Und weil das so zentral ist, weil hier Kirche auch wachsen kann, weil hier ein ungehobenes Potenzial für die Frage der Kirchenentwicklung liegt, deswegen meine ich, müsste es viel mehr in der Kirche interessieren.
Unser Liturgieprofessor sagte mal sowas, dass die Liturgie oder der Gottesdienst konstituieren für unsere Kirche, so ähnlich wie der Parteitag für eine Partei. Also ohne dem geht es eigentlich gar nicht, kann es gar nicht stattfinden. Ja. Da sind wir vielleicht beim Thema Qualität. Sie haben auch Qualitätssicherung als eine Überschrift in Ihrem Buch drin stehen. Was macht denn jetzt überhaupt einen qualitätvollen Gottesdienst aus?
Ja, das ist die Frage. Das hängt nämlich davon ab, welchen Maßstab ich anlege.
Gibt es da objektive Kriterien oder sieht das jeder wieder anders und jeder macht so, wie er will?
Ich glaube, man müsste bei der Frage noch einen Schritt zurückgehen. Jetzt können Sie sagen, ja, jetzt merkt man hier den Theoretiker. Ja, ich habe jetzt auch konkret gefragt. Nee, aber tatsächlich muss man noch mal einen Schritt zurückgehen. Man müsste tatsächlich mal fragen, was verstehe ich denn unter Qualität? Nicht, weil ich jetzt so gerne hier jetzt wieder theoretisieren möchte, sondern weil in der Praxis die Leute einen unterschiedlichen Qualitätsbegriff anlegen. Und deswegen müsste man das erstmal klar haben. Auch in der Betriebswirtschaftslehre muss es um diesen Begriff gerungen werden. Dann können wir diesen Weg nicht abkürzen. Um es mal ganz platt zu sagen, ist Qualität eine Eigenschaft, die dem Produkt anhaftet? Dann würde ich sagen, die Art und Weise, wie ich Gottesdienst feiere. Oder ist Qualität etwas, was vom Kunden bestimmt wird? Also entscheiden die Mitfeiernden, ob das ein qualitätvoller Gottesdienst ist. Und das Problem ist, immer wenn ich das einseitig auflöse, das wäre meine Beobachtung, dann kommt es zu ganz bösen Verkürzungen, die ich schon als Gefahren bezeichnen würde, um es mal konkret zu machen. Wenn ich sage, in der Liturgie geht es darum, dass alles richtig, inhaltlich richtig ist, dass die Lehre der Kirche richtig zum Tragen kommt, zum Beispiel im Hinblick auf das Eucharistieverständnis. Ich sage, das ist das Wichtige. Dann habe ich Liturgie nicht als Feier ernst genommen, sondern dann wird es eine katechetische Unterweisung der Gemeinde im feierlichen Gewande. Am Anfang machen wir ein Kreuzzeichen, zwischendurch singen wir zur Auflockung ein Lied. Das ist natürlich nicht Liturgie.
Ist das so Rubrizismus? Kann man das damit umschreiben?
Das wäre eine andere Gefahr. Das wäre die Gefahr, wenn ich den Ritus als alleinigen Maßstab nehmen und sagt, das muss hier alles Ritterdrechte laufen, die Rubriken müssen eingehalten werden, das ist genau Ihr Stichwort, der Rubrizismus, dann laufe ich die in Gefahr, dass Liturgie zur Magie wird. Wenn ich das Ritual richtig eingehalten habe, dann muss Gott handeln, dann wirkt das hier, dann war das alles perfekt. Es gibt noch eine dritte Verkürzungsgefahr, die genauso wichtig ist oder so wichtig zu beachten ist, das wäre, wenn ich die Feiernden einseitig im Blick nehme. Wenn ich sage, die sind der Maßstab, dann kann auch Gottesdienst feiern, die Liturgie der Kirche einfach nur noch der Bedürfnisbefriedigung dienen. Also man merkt, das kann es alles nicht sein. Jetzt ist aber Ihre Frage immer noch im Raum, was ist denn jetzt bitte schön Qualität?
Hake ich nochmal kurz ein. Ja, das ist also das Letzte, was Sie gesagt haben, ist jetzt so feiern, als ob es Gott nicht gäbe, wie es, glaube ich, Josef Ratzinger mal formuliert hatte oder so ähnlich, ne?
Ja, das könnte dann dabei rauskommen. Gell? So fein, als ob es nicht gäbe, weil ich meine Bedürfnisse zum Maßstab nehme oder auch sage, in der Liturgie muss ich doch mit meinem Leben vorkommen und dann spiegelt im Grunde genommen der Gottesdienst nur noch mein eigenes Leben wieder, das nochmal dort reflektiert wird. Also da muss natürlich mehr hinzukommen. Ja, und jetzt wäre die Frage, was ist denn jetzt bitte schön Qualität? Und ich meine, ein qualitätvoller Gottesdienst setzt genau diese drei Punkte in eine Beziehung zueinander und hält eventuelle Spannungen dazwischen aus. Also sprich, das, was die Kirche in diesem Gottesdienst feiert, das wäre die Liturgie, Theologie auch, ja, das, was der Ritus vorsieht, der ja natürlich auch trägt durch diese Feier und dieser Not enthebt, immer alles neu erfinden zu müssen, mit der großen Frage, ob das besser ist, was schon erfunden wurde von der Kirche, und dann natürlich die Feiernden. Und das in ein Beziehungsgeflecht zu setzen, ohne es einseitig auszusehen, das macht einen guten Gottesdienst aus.
Also ein Qualitätsdreieck, könnte man sagen.
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, ja, man kann jetzt noch weitere Pole hinzufügen. Ja, es gibt evangelische Theologen, die sagen, wir müssen immer noch bedenken, was für eine Hidden Agenda hinter diesem Gottesdienst steckt. Also was wir da, also aber Sie merken schon, jetzt wird es kompliziert. Ja, ich würde mal bei diesem Beziehungsdreieck bleiben, weil damit kann man auch noch gut arbeiten, auch in einer konkreten Gottesdienstvorbereitung. Haben wir das immer noch im Blick? Wo wollen wir je nach Situation den Akzent setzen? Wenn gerade irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist, wenn wir in einer Epidemie stecken, dann muss natürlich die Lebenssituation stärker in den Blick kommen, als wenn ich im normalen Fluss der Zeit, ohne dass irgendwelche Katastrophen passiert sind, einen Sonntagsgottesdienst feiere. Dann darf ich wirklich mal die Liturgie und was vorgegeben ist von der Liturgie stärker in den Vordergrund rücken.
Sie haben jetzt gerade auch Vorbereitung gesagt. Ja. Stark vorbereitet werden ja auch zum Beispiel Fernsehgottesdienste. Da spielt ja Qualität auch eine große Rolle. Die werden lange, lange vorbereitet. Es gibt ein Drehbuch. Die müssen genau in eine zeitliche, ein Zeitfenster hineinpassen. Allerdings hat man da manchmal das Gefühl, wird hier nicht manche Feier vielleicht etwas inszeniert und aufgesetzt und hat so mit dem normalen Gemeindegottesdienst in Hintertupfingen St. XY wenig zu tun?
Das ist eine große und immerwährende Diskussion. Das kann ich tatsächlich sagen, weil ich ein bisschen Kontakt zur katholischen Fernseharbeit habe, die vor allen Dingen die Gottesdienste im ZDF verantwortet. Und einmal im Jahr gibt es ein Treffen und bald in jedem Jahr ploppt diese Frage auf. Also das ist tatsächlich ein Dauerbrenner. Ja, aber konkret, wie sieht's aus? Die Frage ist, was ist das Ziel eines, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Fernsehgottesdienstes? Geht es darum, nur in Anführungszeichen zu übertragen, was woanders gefeiert wird? Oder entsteht auch durch die mediale Begleitung, durch die mediale Übersetzung, Übertragung, nicht auch nochmal etwas Neues? Und tatsächlich ist es so, es entsteht natürlich auch etwas Neues. Ich kann gar nicht eins zu eins das abbilden, neutral, ganz objektiv, was vor Ort passiert, sondern allein dadurch, wo ich die Kamera hinstelle. Was ich zeige und was ich nicht zeige, habe ich automatisch schon ein neues Produkt sozusagen entwickelt. Und jetzt ist die große Aufgabe, dass, wenn sowieso etwas in der Wahrnehmung nochmal etwas Neues, nicht ganz was anderes, nicht was Getrenntes von dem, was vor Ort passiert, aber nochmal etwas Neues entsteht, sollte ich das dann nicht so nutzen, dass mir das Mitfeiern zu Hause, es geht ja nämlich eigentlich ja nicht nur Dokumentation, sondern das Mitfeiern zu Hause zu ermöglichen, dass mir das Mitfeiern zu Hause erleichtert wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich sonntags in die Eucharistiefeier gehe, sehe ich natürlich, wie der Priester die Hostie nach der Konsekration erhebt. Das kann ich auch beim Fernsehgottesdienst zeigen, aber jetzt geht's schon los. Sehe ich das aus der Ferne, so wie ich vielleicht in der 10. Kirchenbank, oder fahre ich mit der Kamera an? Dann hat das auf einmal eine ganz andere Gewichtung. Und wenn man dann noch, wie das manchmal passiert bei den ZDF-Gottesdiensten, jetzt überblende, dass ich beides sehe, die erhobene Hostie und die Gläubigen in den Kirchenbänken, also zwei Bilder übereinander lege, dann habe ich auf einmal eine theologische Aussage, nämlich der Leib Christi, den wir dort sehen, den sollen wir selber als Versammlung, der wir auch Leib Christi sind, werden. Empfangt, was ihr seid, damit ihr werdet, was ihr empfangt, Leib Christi. Das ist ja ein Kommunionfest, der auf Augustinus zurückgeht.
Also ist das so eine Art Katechese, die dann begleitend...
Eigentlich ja, es ist so eine Katechese mit den Möglichkeiten der Übertragung. Aber, wir fragten ja aufgesetzt, es gibt natürlich einen Kipppunkt. In dem Augenblick, wo ich zu Hause den Eindruck habe, das ist ja alles vorgespielt.
Show, oder?
Show, genau, das ist ein guter Begriff. Das ist alles eine Show, das ist nur vorgespielt. Dann würde ich sagen, das ist aufgesetzt. Das ist ja aufgesetzt.
Das ist ja interessant, weil ich meine, domradio.de, wir übertragen ja laufend Gottesdienste jeden Tag aus dem Kölner Dom. Auch was Sie jetzt gerade so beschrieben haben, diese Bilder, ne, nehmen wir zum Beispiel die Elevation, also das Emporheben der eucharistischen Gestalten. Gehen wir da nah an den Priester ran? Was zeigen wir bei der Kommunion? Was dürfen wir zeigen, was weniger? Und gerade was Sie auch gesagt haben, es gibt eine Domkirche hier in Deutschland, gar nicht so weit weg, also ist nicht der Kölner Dom, da macht man genau das, was eben das Gegenteil davon, man zeigt keine Nahaufnahmen, weil die, auch so die Argumentation, ja so erlebt man das ja aus der Bank auch nicht. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, stimmt nicht. Stimmt. Also das eine ist, natürlich erlebe ich das, also gerade wenn ich das Beispiel, was ich mit der Überblendung hatte, also dann sollte ich mir Gedanken machen, was ich vorher getrunken habe, wenn ich auf einmal Bilder doppelt sehe oder so, ja. Also das, natürlich, das erlebe ich so auch nicht. Aber es ist auch eine Entscheidung, einfach nur die Kamera, ich sag mal, draufzuhalten, aus der Entfernung alles. Der Eindruck, der dann vermittelt wird, das ist nicht der Eindruck, den ich habe, wenn ich in der Kirchenbank sitze, auch wenn es die gleiche Distanz wäre. Weil ich in meiner eigenen Wahrnehmung in der Kirchenbank, selbst wenn ich nicht so nah an der Hostie dran bin, aber den Augenblick der Elevation, ich bleibe mal bei dem Beispiel, aber innerlich dann fokussiere und dann von meinem inneren Auge, in meiner Wahrnehmung, sage ich mal, das andere ausblende. Ich entscheide auch, wo ich hingucke. Ja? Diese Vorstellung, ich zeige das Gleiche wie in der Bank, indem ich ganz objektiv bleibe, das funktioniert einfach so nicht.
Es riecht ja im Wohnzimmer zu Hause auch nicht nach Weihrauch, es hallt ja nicht. Ne? Das ist genau. Also tatsächlich scheint es ja so, dass man, wenn man nicht im selben Raum ist, anderer Bilderbedarf, als wenn man im selben Raum ist.
Sehr gut, ja, das würde ich so unterschreiben, ja.
Ja. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar vor 5 Jahren schrieb er das Coronavirus-Liturgiegeschichte. Wie hat denn jetzt dieses Virus unsere Art und Weise, Gottesdienst zu feiern, verändert? Was merken wir da heute noch von? Und was war damals, also wo Sie auch, was hat die Liturgiewissenschaft am meisten bewegt?
Ja, also das schrieb Liturgiegeschichte, eine schöne Formulierung, habe ich noch nicht gehört. Aber ist es tatsächlich so? Naja, das war ja dramatisch, was da damals passierte, gerade mit dem Lockdown. Also unmittelbar vor Ostern hieß es, jetzt hier keine gemeinsame Gottesdienstfeier mehr. Also fällt denn jetzt Ostern aus? Nein, Ostern fällt nicht aus, gell? Aber wie kann denn noch Ostern sein ohne Osterfeier und so? Also man stand auf einmal vor Fragen, die sich nie einer vorher gestellt hatte, die überhaupt nicht bedacht waren. Und dann war der Schrecken groß, aber die Initiativen ebenso groß. Also was hoch beeindruckend war, das nur so als kleine Vorbemerkung, ist, was dann in den Gemeinden spontan auf die Beine gestellt wurde. Das war technisch von der Bildführung oder so, von der Regie her, würde man von Fachkreisen sagen, war das natürlich nicht professionell. Gell? Aber was da alles möglich war und dann meinen eigenen Pfarrer in der Kirche zu sehen, in den ich im Augenblick nicht gehen darf, hat so viel von dem, was da nicht professionell war, wettgemacht, dass man sich doch innerlich verbunden hat. Da war ich schwer beeindruckt. Gut, aber natürlich hat die Liturgiewissenschaft das Phänomen dann auch ziemlich schnell reflektiert. Vor allem die neuen Erfahrungen, die man dort gemacht hat. Also wir im Erzbistum Köln haben uns das auch nochmal reflektiert. Ich fand, das war sehr fruchtbringend, sage ich mal, dass wir das nicht nur so als, ach, was für eine schlimme Zeit, gut, dass es rum ist, abgehakt haben, sondern dass wir da nochmal drauf geschaut haben. Also zwei Sachen auf die Schnelle, glaube ich, kann man sofort benennen, die man gelernt hat. Zum einen möchte ich das mal so nennen, digital ist nicht virtuell. Was ich damit meine ist, es wurde natürlich zwangsläufig auf ganz viele digitale Formen umgestellt. Zunächst einmal, das Beispiel habe ich eben schon gesagt, man überträgt aus der Kirche, um dann das Zuhause, das Geschehen mitzuvollziehen, sprich mitzufeiern. Das Neue daran war halt nur, dass es selbst organisiert war. Das Modell kennen wir ja eigentlich aus den Fernsehgottesdiensten, über die wir eben sprachen. Aber es gab auch noch etwas Zweites und das war, ist bestimmt vorher auch schon passiert, aber nicht so weit verbreitet, dass man sich rein auf den digitalen Raum beschränkt hat. Ich sage mal so als Stichwort Zoom-Gottesdienste. Also niemand mehr ist in der Kirche, sondern man feiert Gottesdienst allein, indem sich mehrere Leute über eine Videoplattform vernetzen. Und da wurde natürlich dann diskutiert, kann das denn Gottesdienst sein? Kann das denn Gottesdienst sein, wenn niemand mehr präsentisch, körperlich irgendwo gegenwärtig ist? Kann man denn Liturgie derart abstrahieren, dass man sogar auf die Versammlung im gemeinsamen Raum, und erst recht in die ganzen Formen, wir hatten gerade das Stichwort, im Wohnzimmer riecht es anders als in der Kirche, dass man komplett darauf verzichtet. Das ist für die Liturgie hochproblematisch, weil, das merkt auch jeder, der das schon mal mitgemacht hat, dass schwer auf den Feiercharakter, also zu Ungunsten des Feiercharakters geht. Aber jeder, der schon mal an einer Videokonferenz, ich meine jetzt gar nicht Gottesdienst, privat oder beruflich, an einer Videokonferenz teilgenommen hat, der wird ja hinterher nicht aufgestanden sein und gesagt haben, das war jetzt nichts, ich habe die anderen gar nicht getroffen. Das ist ja auch irgendwie eine Form von Vergemeinschaftung. Das ist natürlich auch eine Form von Vergemeinschaftung, wenn ich das im Rahmen eines gemeinsamen Gebets mache. Und wenn ich jetzt so nochmal frage, ja, und theologisch, wie ist das überhaupt gedeckt, abgesehen von der subjektiven Erfahrung, dass das doch jetzt auch eine Form von Vergemeinschaftung war? Eigentlich geht das so ein bisschen in die Richtung dessen, wie das Stundengebet sich versteht. Da wird doch auch gesagt, die Hochform ist, wir kommen zusammen und feiern das gemeinsam als Liturgie, die Tagzeitenliturgie, eine Vesper zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist es auch theologisch völlig klar, wenn ich allein im Zugabteil sitze und die Vesper bete, verbinde ich mich nicht nur mit der Gebetsgemeinschaft der Kirche insgesamt, die jetzt auch irgendwo auf der Welt immer irgendjemand jetzt am Beten ist, sondern die Theologie des Stundengebets geht ja noch viel weiter. Und das kann man in den liturgischen Büchern selber nachlesen.
In der Messe, im Hochgebet, ne, vereint mit unserem Papst sowieso, genau. Und so weiter. Und da ist ja doch die himmlische, irdische Kirche, sind ja alle da
eigentlich. Darauf wollte ich hinaus, die himmlische Kirche. Und dieser Anspruch gilt auch für das Stundengebet. Ich bin auch mit der himmlischen Kirche verbunden, wenn ich alleine bin, die Vesper bete, aber mich dem Gebet der Kirche auf diese Weise anschließe. Mit anderen Worten, worauf ich hinaus? Eigentlich haben wir schon ansatzhaft diese theologischen Konzepte, dass wir die Grenzen von Raum und Zeit überwinden. Und in diese Richtung müsste man im Hinblick auf digitale Gottesdienste vielleicht noch mal weiter denken, wie weit das theologisch trägt. Wobei ich natürlich sagen muss, jetzt bin ich kein Digital Native. Ja, also meine Form wäre es nicht. Mir wird das Herz dann nicht warm. Aber ich kenne Menschen, die sagen, so kann ich gemeinsam mit anderen beten. Ja, und wenn die das im Namen der Kirche tun, wenn sie die Heilige Schrift lesen, wenn sie Christus unter sich wissen, dann erfülle ich die Kriterien von Gottesdienst. Das wäre so eine große Erkenntnis aus der Corona-Zeit.
Aber konsequent umgesetzt würde es ja auch bedeuten, unsere Gottesdiensträume, wo man sich dann versammelt, wäre dann fast obsolet.
Ja, die Frage ist, wo verläuft die Grenze zwischen Hilfskonstrukten und wo ist die Hochform, sage ich mal. Also ich plädiere sehr oft dafür, das eine zu tun und das andere zu lassen. Also was natürlich bei dem Sitzen vom Monitor flöten geht, ist wirklich das alles, was unsere katholische Liturgie ja eigentlich so sinnlich, so anschaulich macht. Und natürlich nicht nur einfach, ach, da geht mir das Herz auf, das ist so schön, sondern weil mich das ja auch trägt in Richtung dessen, um was es dort geht. Ja? Dass wenn ich hier, wir sitzen hier im Domradio und ich gucke zum Fenster aus auf dem Kölner Dom. Ja? Und wenn ich dann dort sitze und habe im Gottesdienst im Kölner Dom und habe dann in dieser gotischen Kirche das Gefühl, ich bin hier schon eigentlich mit dem himmlischen Jerusalem verbunden. Ja? Durch das Licht, durch die Fenster berührt mich auch irgendwie in diesem Gottesdienst die Transzendenz Gottes. Ja? Das Gefühl hatte ich noch nicht, wenn ich vom Monitor gesessen habe.
Und trotzdem sind nach Corona nicht mehr alle zurückgekommen, hat man das Gefühl. Die Kirchen sind ja schon leerer. Ich habe mal in meinem persönlichen Bekanntenkreis jemanden auch, der eigentlich theologisch gebildet ist, auch gefragt. Und er sagt, ich vermisse da irgendwie nichts bei dem ganzen Gelaber, was ich mir da vorher sonntäglich anhören musste. Was läuft denn in unserem Gottesdienst oder was ist denn falsch gelaufen, dass so viele Menschen jetzt wegbleiben?
Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Die Hälfte, also das war ja vorher schon bitter. Das ist, jetzt ist es noch schlimm. Schlimm halt. Also, na, vorher war es ja schon so, dass jetzt mal etwas gerundet die Zahlen und auf dem Bundesdurchschnitt gesehen, nur 10% der Katholikinnen und Katholiken, nicht der Bundesbürger, also die Leute aus dem eigenen Laden, dass nur 10% die sonntägliche Eucharistiefeier mitgefeiert haben. Und jetzt nach Corona-Zeit war sowieso der Rieseneinbruch, aber das ist klar durch die Lockdowns. Und jetzt die Hälfte ist zurückgekommen. Wir sind jetzt irgendwo bei 5-6%. Das ist
so wie früher die evangelische Kirche.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon. So, und jetzt muss man fragen, woran liegt das denn? Ist das jetzt der Gottesdienst schuld? Auch, aber nicht alleine. Also, was man immer ganz klar sagen muss, also was wir an diesen Zahlen der Gottesdienst mit am Sonntag beobachten können, ist die Folge eines gesamtgesellschaftlichen Trends. Also die gesamte Gesellschaft ist in einem Prozess der beschleunigten Moderne, würden die Soziologen das nennen, ist von Prozessen der Individualisierung, Säkularisierung, aber auch der Multioptionalität geprägt. Und jetzt kommt der Clou, die Christen laufen nicht daneben her. Die Christen sind auch Teil dieser Gesellschaft. Und auch wenn die theologischen Ansprüche andere sind, natürlich durchlaufen sie auch die Prozesse, was in der Folge dazu führt, dass sie sich auch nicht mehr so identifizieren mit der sonntäglichen Messfeier, auch wenn sie aus theologischen Gründen kommen müssten. Ja? Und diese gesamtgesellschaftlichen Trends, die kriegen wir als Kirche nicht umgedreht und schon gar nicht alleine nur mit anders gestalteten Gottesdiensten. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich auch noch mal gucken, wie wir Gottesdienst feiern.
Die Meinungen dazu gehen ja auseinander. Die einen sagen, nein, es muss lockerer sein, es muss mehr diesseitig sein, wir müssen die Menschen mehr abholen, wir hatten das Thema ja eben. Die anderen sagen, nein, es muss mehr Ritus, muss mehr gebetet werden und so weiter. Man merkt schon sehr deutlich, wie auch die Meinungen dazu einfach sehr unterschiedlich sind. Wo meinen Sie denn, wo muss man hier anknüpfen oder muss man einfach das Angebot nur möglichst breit machen, dass für jeden irgendwo etwas dabei ist?
Ja, mit dem Begriff Angebot hat der Liturgiewissenschaft immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil was ich schon gerne vermeiden möchte, ist der Eindruck, dass wir als Kirche jetzt wie mit so einem Bauchladen durch die Lande ziehen oder sei es auch nur durch die Gemeinden ziehen und sagen, guck mal, hier, wir hätten hier noch einen Kindergottesdienst und darf es doch was mit Tüchern sein. Ach, sie hätten lieber Gregorianik und Weihrauch. Ach, sogar Messbuch 62, ja, haben wir ja auch noch. Und so, also dass das so ein bisschen so für jeden ist was dabei und wir uns so anbiedern. Das nicht. Aber es hat tatsächlich was mit dem, ja, wir hatten das Thema gerade, mit der Qualität zu tun. Da ging es mir darum, ja auch die Feiernden in Beziehung zum Ritus und zu dem, was die Kirchenliturgie feiert, zu setzen. Und da kommt die subjektive Komponente mit hinein, also subjektiv meine ich nicht beliebig, sondern das Subjekt des Feiernden kommt mit hinein. Und was Fritzchen gefällt und wie er gut feiern kann, das gefällt noch lange nicht dem Lieschen. Ja? Also Gottesdienst wird von Menschen unterschiedlich rezipiert. Insofern brauchen wir auch eine gewisse Bandbreite. Es gibt bei einer Gottesdienstgestaltung nicht die eierlegende Wollmilchsau, der eine Gottesdienst für alle. Insofern ist es schon auch richtig, denn die Gemeinden praktizieren das ja längst. Natürlich gibt es Familiengottesdienste, die nochmal anders gestaltet sind, um mal wirklich ein braves Beispiel zu nehmen, als die 0815 Sonntagsmesse. Und ich als Liturgiereferent kriege ich genug Briefe, wo sich dann Leute beschweren, was die wieder im Familiengottesdienst gemacht haben. Beschwert sich dann irgendein älterer Herr, ja. Und dann denke ich mir immer, warum gehst du denn noch in Familiengottesdienst? Du wohnst in der Stadt Köln, da gibt es so viele Gottesdienste, ja. Also. Eine gewisse
viele hängen aber auch an ihrem eigenen Kirchturm.
Ja, das kommt auch noch hinzu, aber so eine gewisse Unflexibilität. Also eine gewisse Bandbreite sollte sein, aber es gibt aber nochmal eine grundsätzliche Frage. Was kann denn die Liturgie dazu beitragen, dass Gottesdienste wieder eine größere Rolle spielen? Sie merken, ich bin am Überlegen, wie ich es einstiele.
Weil wenn die Frage einfach wäre, wäre sie auch schon längst beantwortet worden.
Ja, so ist es nämlich, genau, ja. Wir stehen nämlich in der Spannung drin. In der Spannung, die wir stehen, ist der theologische Anspruch, den wir haben. Und da haue ich jetzt einfach mal so raus, Ecclesia de Eucharistia, das ist der Titel der letzten Enzyklika Papst Johannes Pauls II. Aber dieser Titel beschreibt einen ganzen theologischen Grundsatz. Die Kirche lebt aus der Eucharistie heraus, entsteht aus der Eucharistie. Und das ist letztendlich der theologische Grund, warum es auch so etwas wie eine kirchenrechtlich verankerte Sonntagspflicht gibt. Jetzt stellen wir aber fest, dass die Menschen, selbst die Katholikinnen und Katholiken, dieser Sonntagspflicht nicht nachkommen. Selbst diejenigen, die vor Corona vielleicht sogar nach in den Gottesdienst gegangen sind. Was machen wir jetzt? Wir können natürlich weiter sagen, du musst aber. Und wir stellen jetzt fest, dass die Regeln immer noch nicht drauf, obwohl
eine schwere Sünde ist das ja eigentlich.
Ja, ja, das kann ich jetzt denen auch noch vorwerfen und die Kirchen werden trotzdem nicht voller. Das kann doch nicht sein. Insistiere ich jetzt weiter. Und es gibt tatsächlich diejenigen Stimmen, die sagen, wir müssen da weiter drauf pochen und so weiter. Und ich würde sagen, ja, lass uns den Anspruch weiter markieren. Es gibt nämlich gute theologische Gründe. Und jetzt bin ich wieder mal bei meinem das eine tun und das andere zu lassen. Aber ich würde auch noch mal überlegen, gibt es Gottesdienstformen, in denen die Menschen, die sonntags nicht mehr kommen, damit erreiche ich auch nicht alle, aber einige, vielleicht besser feiern können als die doch sehr hohe Form der Eucharistiefeier. Man kann sich ja mal so hier einen Kirchgänger, der sonntags in die Messe geht, halbwegs regelmäßig mal an der Kirchtür unmittelbar nach der Messe abfangen und fragen, so, und Sie sagen mir jetzt mal auf, wie die Messe aufgebaut ist, wie einzelne Teile heißen. Da wird der aber auch ins Schwimmen kommen, weil es doch eine sehr verdichtete, komplexe Gottesdienstform ist. Deswegen hilft vielleicht ein nicht-eucharistischer Gottesdienst bestimmten Menschen auch. Da kann man sagen, dann haben die aber ihre Sonntagspflicht nicht erfüllt. Aber mir persönlich, aber das ist jetzt eine persönliche Positionierung von mir, wäre, mir ist doch lieber, Sie haben Gottesdienst gefeiert, auch wenn es nicht die Hochform war, auch wenn Sie nicht bis zum Sakrament der Eucharistie gekommen sind, aber Sie haben diese Verbindung mit Gott gehabt, Sie sind in kirchlicher Gemeinschaft gewesen, bevor Sie sagen, dann bleibe ich zu Hause und mache gar nichts mehr. Also nichtsdestotrotz kann man aber diesen Anspruch, die Eucharistie ist unsere Hochform, aufrechterhalten. Da also das eine tun und das andere zu lassen.
Dieses Angebot gibt es ja auch zumindest hier in der Innenstadt, klar. Aber nicht jeder wohnt in einem solchen Ballungsraum, hat diese Angebote. Häufig ist man auf dem Land froh, wenn man überhaupt einen Gottesdienst hat. Und dann passiert natürlich dann so, dann kommt irgendwas, was mir gar nicht zusagt, aber eine Alternative gibt es erst wieder 30 Kilometer weiter oder so ähnlich.
Ne? Ja, das ist wirklich ein Problem. Das kann man auch nicht lösen. Das Problem ist schlichtweg, die Katholiken, die Katholikinnen und aus deren Kreis rekrutieren sich ja die Priester, also auch die Priester, werden insgesamt weniger. Und jetzt kommt die große Überraschung, das Erzbistum Köln bleibt aber genauso groß in der Fläche. Also immer weniger Akteure verteilen sich auf die gleiche Fläche. Und da es uns nicht gelingen wird, dass die Katholikinnen und Katholiken alle in den gleichen Ortschaften zusammenziehen, werden wir genau die Probleme zukünftig noch stärker haben, die Sie schon beschreiben. Und jetzt sind wir noch zum Glück im Erzbistum Köln, wo wir sehr stark von Ballungsgebieten geprägt sind. Bonn, Köln, Leverkusen bis Düsseldorf hoch.
Aber es gibt auch Morsbach, Waldbröl.
Ja, ja, und dann haben wir natürlich die ein bisschen Eifel und ein bisschen Westerwald auf den beiden Seiten.
Kölsch-Sibirien, ne? Wissen.
Ja, genau. Aber wenn ich in andere Diözesen gucke, die sind da noch viel übler dran. Schauen Sie mal nach Hamburg, da gibt natürlich, klar, es gibt Hamburg, ist jetzt nicht als katholische Stadt bekannt, aber wenn da Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da in die Fläche geht, da haben wir es noch relativ gut. Ja, aber dann habe ich das Problem, wir können nicht mehr alles überall anbieten. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man halt wirklich ein gutes Netzwerk von unterschiedlichen Gottesdienstangeboten innerhalb des Seelsorgeraums anbietet, für den ich halt jetzt zuständig bin.
Die auch nicht zwangsläufig von Priester angeboten werden müssen.
Das hängt jetzt von der Gottesdienstform ab. Das hängt jetzt von der Gottesdienstform ab.
Wortgottesfeiern, Festbar etc.
Ja, ja, und da sind wir ja jetzt in Köln auch wirklich, haben uns immer neu auf den Weg gemacht. Da hat ja wirklich unser Erzbischof jetzt da auch einiges nochmal ermöglicht, was die Wortgottesfeier am Sonntag betrifft. Wobei ganz klar ist, also auch für uns ganz klar ist, die Wortgottesfeier am Sonntag ist jetzt nicht eine Alternative ad libitum, ach, ich habe keinen Bock auf Messe, ich gehe jetzt mal in eine Wortgottesfeier, sondern sie.
Aber sie so wird sie ja von einigen doch wahrgenommen
auch. Ja, oder? Ja, aber da halten wir immer gegen. Da halten wir natürlich dagegen und sagen, der Maßstab ist die Messfeier und wir ermöglichen die Wortgottesfeier am Sonntag, dort, wo die Messfeier nicht möglich ist. Natürlich kann man jetzt zu Recht sagen, ja, ja, aber es wird doch anders wahrgenommen. Aber damit müssen wir uns als Kirche mal langsam abfinden, dass wir nicht mehr die Deutungshoheit haben über die Gesellschaft und noch nicht mal auch über die kirchlichen Abläufe. Die Menschen machen sich einen eigenen Reim drauf.
Das Volk Gottes lässt sich nicht mehr vorschreiben, in welche Gottesdienste es zu gehen hat und welche nicht.
Ja. Und dann kann ich nur werben durch Aufklärung wollte ich jetzt sagen, ja, also indem ich es erkläre, dass ich mein Deutungsangebot dafür werbe und so weiter und indem ich selber natürlich auch qualitätvolle Gottesdienste anbiete.
Was sind denn so die Gottesdienstformen, was Sie jetzt, wir sind jetzt schon beim Erzbistum Köln, Sie sind ja hier seit fast 20 Jahren Liturgiereferent, Sie müssen sich mit vielen Themen beschäftigen, Sie haben gerade schon gesagt, mit dem Wortgottesfeiern, da sind wir auf einem neuen Weg. Wie laufen denn hier diese neuen Angebote? Was merken Sie, was wird gerade sehr stark nachgefragt? Wo ist eher weniger Nachfrage? Was ist jetzt so gerade der Trend, den Sie hier im Erzbistum Köln gerade so wahrnehmen an Gottesdiensten oder Liturgie?
Ja, also da, ich habe jetzt keine wirklich empirisch belegten Zahlen, sondern kann nur einen subjektiven Eindruck wiedergeben. Der beruht auf den Anrufen und E-Mails, die bei mir ankommen. Also, nach wirklich 20 Jahren und ein bisschen länger sogar noch Diskussion, haben wir jetzt die Wort Gottes vor einem Sonntag unter ganz bestimmten Umständen. Das ist auch gut.
Welche da wären?
Ja, dass zum Beispiel eine Wortgottesfeier, dass eine Eucharistiefeier vor Ort nicht möglich ist, dass das ein Prozess in der Pfarrei insgesamt war, wollen wir das hier feiern, dass die Gremien mit eingebunden sind, dass die Leute entsprechend ausgebildet sind, dass die Eucharistie zum Beispiel, um diese Mahlgemeinschaft in der Eucharistie deutlich zu machen, aus einem anderen Gottesdienst überbracht wird und nicht einfach nur die Reste sind vom letzten Gottesdienst. Da gibt es sehr viele Diskussionen drum. Also da haben wir schon gesagt, das ist jetzt nicht einfach nur, wir machen den Bauchladen jetzt bunt. Ja, das wäre die Wortgottesfeier am Sonntag. Und das haben wir jetzt auf den Weg gebracht nach 20 Jahren. Und ich habe gedacht, jetzt rennen sie uns die Bude ein. Tatsächlich gibt es eine gewisse Nachfrage bei unseren Ausbildungskursen. Aber was völlig unerwartet aufgeploppt ist, ist die auf einmal eine Nachfrage nach der Wortgottesfeier an Werktagen. Das war schon immer möglich. Das hat Meißner 1999 das letzte Mal nochmal gesagt, das ist bei uns im Erzbistum Köln viel niederschwelliger als in anderen Diözesen. Man sagt uns ja immer nach, wir seien so konservativ. Meißner hat die Beauftragung zur Leitung von Wortgottesfeiern. Das hängt nämlich normalerweise am Bischof für Wortgottesfeiern an Wochentagen. Hat er an die Pfarrer delegiert. So nach dem Motto, die wissen doch, was sie brauchen, dann sollen sie auch die Leute beauftragen. Das muss doch nicht über meinen bischöflichen Schreibtisch laufen. Also er hat das sehr aufgewertet, da diese Ebene in dem Zusammenhang. Und das gab es auch in unserem Bistum. Wir haben auch Ausbildungen dazu angeboten. Ja, und jetzt geht es auch in der Wahrnehmung, Kirchenzeitung, Domradio, ja, war das, und natürlich in den Gremien mit wahrgenommen. Es gibt die Wortgottesfeier am Sonntag. Und wonach fragt jetzt bald mehr Gemeinden nach, als für die Wortgottesfeier für Sonntage? Sie fragt nach der Wortgottesfeier an Werktagen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie das kommt, aber scheinbar haben wir jetzt dadurch etwas losgetreten, nämlich, dass man nochmal schaut, wie feiern wir denn? Und man stellt vielleicht, wenn ich es mal interpretieren sollte, ist jetzt ein bisschen Spekulation, man stellt vielleicht erfreulicherweise fest, wir brauchen die Wortgottesfeier am Sonntag noch gar nicht so sehr, weil wir kriegen das noch hin mit unserem klerikalen Personal, sage ich mal lustig gemeint. Aber wochentags. Da ist doch noch viel Raum, was zu machen.
In vielen Kirchen ist ja manchmal mehrere Tage über gar nichts los. Ja.
Und kommt doch jetzt die Wortgottesfeier in Wochentagen nochmal ins Spiel. Also ich freue mich natürlich über alles, wo was im Bereich Liturgie nochmal in Bewegung kommt, wo man die Liturgie nochmal als einen Lebensvollzug von Kirche in den Blick nimmt und versucht, hier nochmal was anzustoßen. Insofern biete ich dann auch gerne nochmal Ausbildung an für Wortgottesfeiern an Wochentagen. Ich weiß nicht so richtig, wann ich das alles machen soll, aber...
Ist denn das Erzbistum Köln irgendwie in liturgischen Fragen ein bisschen anders als die anderen Diözesen oder ist das ein guter Bundesdurchschnitt? Sie sind ja doch auch im Austausch sicherlich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bistümern.
Ja, 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 auf jeden Fall. Auch wir haben gelernt und treffen uns jetzt regelmäßig digital, neben dem präsentischen Bundestreffen. Na klar, bin ich da im Austausch und kann beobachten, dass wir im Prinzip der Rheinländer, auch wenn der Rheinländer es von sich gar nicht glaubt, doch nicht so anders tickt als die anderen. Also natürlich kann man in gewissen ganz großen Regionen feststellen, dass es schon nochmal andere Akzentsetzungen gibt. Im süddeutschen Raum geht es teilweise, aber auch nur teilweise, noch volkskirchlicher zu als hier bei uns, ich sag mal so im mittleren Westen. Die ostdeutschen Bundesländer oder Bistümer, die ticken sowieso nochmal anders. Dann gibt es einen Riesenunterschied zwischen norddeutscher Diaspora und die anderen Gebiete. Aber letztendlich, das kann ich seit 20 Jahren jetzt sagen, letztendlich die Trends sind überall die gleichen, auch wenn sie etwas versetzt sich teilweise vollziehen. Insofern, der Rheinländer ist gar nicht so anders.
Das heißt also auch hier im Rheinland, unsere Kirche steht in starken Umbrüchen auf dem Weg von der Volkskirche zu einer, ja, was denn eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie das wissen.
Ja, aber wohin läuft's? Säkularisierung ist ein Trend in unserer Gesellschaft, der auch in die Kirche reingreift. Zu was für einer Kirche werden wir? Also wir werden, ich meine, in anderen Ländern schauen wir zum Beispiel so sehr starke Diaspora-Kirchen, leben vor allem von Migration, von daher natürlich auch von vielen unterschiedlichen kulturellen Zugängen, was sich ja auch in der Liturgie bemerkbar macht. Und hier bei uns, wie erleben Sie das?
Ja, also eine Sache, die man beobachten kann, ist der Trend dazu, jetzt den Heiligen Rest zu bilden. Und da bin ich persönlich etwas skeptisch, ja. So nach dem Motto, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und denen, denen das noch wichtig ist, die werden sonntags weiterkommen. Und es ist doch mal gut, dass diese Karteileichen, dass die jetzt mal außen vor bleiben und so weiter. Und dann, wenn wir so eine Kerngruppe sind, der Überzeugten, dann können wir auch hier einen neuen Aufbruch machen. Das ist so das, was ich dann teilweise auch tatsächlich selbst zu hören bekomme, dass das jetzt so läuft. Das wäre so mein Modell jetzt nicht so.
Also weder Eucharistie für alle noch Eucharistie nur für die Elite, sondern...
Ja, das wäre jetzt schon wieder auf die Eucharistie fokussiert. Ich war jetzt noch so gedanklich bei der Frage, was für eine Kirche wir sein werden. Und ich glaube, wir müssten vielleicht dann doch wieder eher Sauerteig, würde ich mal sagen, sein. Also ich würde weniger, natürlich kann man gerne Kerngruppen bilden, aber keine Kerngruppe, die sich von dem laschen Rest und von der bösen Welt abschottet, sondern ich glaube eher, dass wir stärker den Kontakt mit den Menschen suchen müssten. Ich will es aber gerne auch nochmal auf den Gottesdienst wenden, was das jetzt für mein Gebiet und den Gottesdienst heißt. Wir haben, ich mache es mal daran fest, aus dem evangelischen Bereich gibt es für eine bestimmte Gruppe von Gottesdiensten den Begriff Kasualien. Und im evangelischen Bereich, ich glaube, dass wir aus der Terminologie, was wir uns Katholiken lernen können, und im evangelischen Bereich meint Kasualien Gottesdienste, die anlässlich eines bestimmten Falles in der Biografie, Kasus ist das lateinische Wort, gefeiert werden. Die klassischen Kasualien sind, ein Leben ist geboren, wir taufen. Zwei Menschen entscheiden sich, den Lebensweg zusammenzugehen, die Trauung. Ein Mensch ist gestorben, ein Leben ist zu Ende gegangen. Das ist auch so ein Vorfall im Leben, ja, eine ganz entscheidende Lebenswende. Also die ganzen liturgischen Formen, Gottesdienstformen, die sich um die Bestattung und den Tod entscheiden. Das wären so die klassischen Kasualien. Die werden unterschieden von den regelmäßigen Gottesdiensten, die, ich sag mal, sowieso stattfinden, diesem Feiern im Rhythmus der Zeit. Also bei uns Katholiken ganz klassisch die sonntägliche Eucharistiefeier. Und ich meine, dass wir angesichts der zukünftigen Entwicklungen, die weiter auf uns zukommen und die Frage, wie wir als Kirche leben sollten, dass das Standardprogramm, also Sonntag für Sonntag sich zu versammeln, sich mit Christus, der uns sich in der Eucharistie schenkt, darin zurückzubinden, dass wir das weiter feiern sollten und dass wir zusätzlich parallel stärker diesen Aspekt der Kasualien im Blick nehmen sollten, also Menschen gottesdienstlich begleiten in bestimmten Lebenssituationen. Das ist übrigens jetzt nicht meine Privatidee. Das ist auch die Linie, die zum Beispiel die deutschen Bischöfe verfolgen, wenn sie jetzt vor kurzer Zeit ein Schreiben herausgegeben haben über liturgienahe Feiern, also Feiern, die sich nicht als Liturgie verstehen, aber die Menschen begleiten. Und was wäre das Besondere dieser liturgienahen Feiern, aber auch der Gottesdienste, die sich als Kasualien verstehen? Es geht nicht darum, jetzt die Liturgie den Menschen anzupassen und die Botschaft zu verwässern, sondern es geht darum, das, was wir sowieso in der Liturgie feiern, nochmal neu aus der Perspektive der Lebenssituation der Menschen wahrzunehmen, um das dann in diese Feier einzubringen. Also ich will nicht was anderes in diesen Gottesdiensten feiern, sondern ich will es nochmal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, nicht aus der gewohnten kirchlichen Perspektive. Also es soll nicht sein, eine Liturgie von der Kirche für die Menschen, sondern es sollten Gottesdienste sein der Gläubigen, in denen dann sich Kirche konstituiert und Kirche wachsen kann.
So wie Pfarrer Meurers ja mal sagte, man kommt den Menschen selten so nah, wie zum Beispiel bei einer Beerdigung und hat da die Möglichkeit nochmal, ob das jetzt durch Gottesdienst, durch Seelsorge, dass die Menschen nochmal gerade, weil sterben muss jeder von uns, da gibt es noch kein Mittel gegen und letztendlich wird sich jeder irgendwann mal damit auseinandersetzen müssen und so hat man da nochmal die Möglichkeit, mit diesen grundsätzlichen Glaubensfragen nochmal wirklich an die Menschen heranzukommen. Ja.
Und die Pastoraltheologie, die spricht davon, das ist halt keine Alltagsfrömmigkeit mehr, sondern das ist so eine, die spricht dann von den Kasualienfrommen. Das heißt, das, was wir mit Frömmigkeit verbinden, das ploppt nochmal in bestimmten Situationen im Leben auf. Und da können wir doch andocken, da haben wir doch was zu sagen, wenn ein Leben geschenkt wird, wenn ein Leben zu Ende geht. Da haben wir doch was zu sagen. Und nicht so nach dem Motto, wir haben es schon immer gewusst und jetzt kommt die kirchliche Botschaft und wir haben da schon was fertig. Sondern das, was wir zu verkünden haben und was wir im Gottesdienst feiern, das nochmal wahrzunehmen aus der Lebenssituation der Menschen, die jetzt auch unsere Begleitung suchen. Das wäre die große Herausforderung.
Kardinal Marx sagte einmal in einer Predigt, an der Liturgie und in der Liturgie entscheide sich das zukünftige Geschick der Kirche. Und jetzt Zitat, denn wie wir beten, wie wir Gott suchen und wie wir ihn bezeugen, daran soll man erkennen, wer wir sind. Amen. Zitat Ende. Stimmen Sie dem zu?
Ja, Amen. Ja, es gibt einen alten theologischen Grundsatz. Ich darf es mal kurz auf Latein sagen. Lex orandi, lex credendi. Damit ist gemeint, also dass die Art und Weise unseres Betens soll dem entsprechen, was wir glauben. Und deswegen sollte man dann auch in der Liturgie erkennen, wer wir sind, wie wir beten, woran wir glauben, und das sollte so einladend sein, dass andere sagen, so nach dem Motto, das könnte sogar was für mich sein. Ja, also hier irrt der Kardinal nicht, sondern wir stimmen ihm zu.
Was ist Liturgie und wo liegen hier künftig die großen Herausforderungen? Darüber habe ich mit dem Liturgiereferenten des Erzbistums Köln, Professor Dr. Alexander Sabaschinski, gesprochen. Herr Sabaschinski, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben.
Ja, ich danke auch. Es hat Freude gemacht.